Folge 29 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute geht es um die Frage, ist Boulevard unseriös? Ich will Ihnen heute ein bisschen was von meiner Biografie erzählen. Ich komme ja aus dem Journalismus und ich wollte immer zum Boulevard. Schon als Student habe ich gesagt, ich möchte während des Studiums als Praktikant oder freier Mitarbeiter für eine Boulevardzeitung schreiben. Ich habe ja in Berlin studiert, also kam vor allem für mich die BZ in Betracht und das hat auch geklappt. Ich habe dort ein Praktikum bekommen und war dann dort im Kulturteil relativ schnell auch freier Mitarbeiter. Und so habe ich während meines Studiums für die Zeitung geschrieben. Das war für mich eine tolle Erfahrung, weil ich auch jede Menge Theaterpremieren, Kinopremieren und Ähnliches beschreiben durfte, Künstler treffen, Porträts schreiben. Und das war für mich dann eine schöne Geschichte für meine Biografie, um meinen Erfahrungshorizont ein wenig zu erweitern. Nachdem mein Studium dann fertig war, ich habe das tatsächlich abgeschlossen, habe ich ein Volontariat gemacht. Und dieses Volontariat habe ich beim Berliner Kurier gemacht. Das ist auch eine Boulevardzeitung. Berlin ist ja publizistisch nach wie vor geteilt. Die BZ bedient eher den alten Westteil und der Berliner Kurier eher den alten Ostteil. Und so habe ich quasi die Fronten gewechselt und war dann ein Volontär beim Berliner Kurier. Ein Volontär bei der Zeitung ist sowas wie ein Referendar bei den Lehrern oder bei den Juristen. Und nach 2 Jahren ist man dann sozusagen ausgebildeter Redakteur, das habe ich auch dann als Zettel bekommen, eine klassische Tageszeitungsredakteursausbildung. Daraufhin war ich einige Zeit Lokalredakteur und weil man mich so gerne genommen hat für Headlines, wurde ich dann Schlussredakteur. Das ist mal in aller Kürze meine Biografie. Und Sie glauben ja nicht, was man sich alles anhören muss, wenn man für eine Boulevardzeitung schreibt. Ach, das ist ja unseriös und das ist ja alles so knallig und das ist ja alles so, das ist ja alles nicht ernst und so weiter. Diese Vorurteile sind schon enorm, aber ich wollte ganz bewusst zum Boulevard, weil ich nämlich formulieren lernen wollte. Und wenn Sie eine klassische Boulevardgeschichte oder Lokalgeschichte haben, wie zum Beispiel einen Banküberfall oder irgendwas Ähnliches, einen Meningitis-Ausbruch oder irgendwas, dann ist es anspruchsvoller, finde ich, das auf 40 Zeilen zu beschreiben als auf 100 Zeilen. So. Und dieses Kurzschreiben auf den Punkt bringen, das war schon immer meine Schwäche. Und deswegen wollte ich zum Boulevard. Wir reden gleich über die Frage, inwieweit Boulevard unseriös ist. Wir beantworten das gleich. Ich will aber einfach nur, um Ihnen möglicherweise irgendwelche Berührungsängste zu nehmen. Ich habe auch schon mal was für seriösere Medien gemacht. So ist das nicht. Ja, ich habe mal für die Berliner Zeitung was geschrieben oder heute mache ich ab und zu mal was für den Südwestrundfunk. Als es die Woche noch gab, diese wunderbar philosophische Wochenzeitung aus Hamburg, habe ich auch mal für die Woche was geschrieben oder ein Interview mit den beiden Chefs von Gedankentanken, Stefan Friedrich, Alexander Müller in Training aktuell. Den Link dazu finden Sie im Teasertext. Es ist nicht so, dass ich nur Boulevard gemacht hätte und es ist auch nicht so, dass Boulevardjournalisten nur Boulevardesk arbeiten können. Gerade bei den Biografien sieht man ja auch, wer heute bei der Bild-Zeitung ist, ist morgen beim Spiegel oder andersrum. Und das Handwerk ist am Schluss das Gleiche. Die Frage ist nur, ist ein Medium Boulevardesk aufgemacht oder die Nachrichten darin oder eben nicht? Jetzt ist auch die Frage zum Beispiel, was ist eigentlich der Unterschied oder was ist das Gegenstück zum Boulevard, also zur Boulevardzeitung? Da sagen dann die meisten Leute, naja, das sind die seriösen Zeitungen. Damit unterstellen sie natürlich, Boulevardzeitungen seien nicht seriös. Und damit kommen wir hier zu unserer Frage, ist Boulevard seriös? Wenn wir sagen, das Gegenstück von Boulevardzeitungen seien seriöse Zeitungen, dann ist natürlich klar, dass der Boulevard unseriös ist. Aber ich werde Ihnen auch jetzt einige Beispiele zeigen, in denen auch die sogenannten seriösen Medien durchaus unseriös sind. Mein Kollege Frank Eckert und ich haben zu dem Thema ein ganzes Buch rausgebracht. Das heißt, sind die Medien noch zu retten? Ist im Midas Verlag in der Schweiz erschienen, 2017. Und das nur als kleiner Lesetipp. Der Link zum Buch ist im Teasertext zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite unter thilobaum.de, Thilo mit TH Strich, zwischen Thilo und Baum, thilo-baum.de. Wenn man jetzt überlegt, Boulevard sei unseriös, sozusagen vom Genre her, dann muss ich das korrigieren, denn es ist wirklich etwas völlig anderes. Boulevard hat eine ganz andere Historie als Seriosität oder mangelnde Seriosität. Der Unterschied liegt im Grunde nur in der Vertriebsform. Also der Boulevard verkauft sich auf dem Boulevard, klassisch über den Kiosk-Tresen gegen Bargeld, gegen Münzen, gegen kleines Geld. Jeden Tag verkauft man eine sechsstellige Auflage, einzeln. Jede Zeitung wird einzeln gekauft von den Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Und der Gegensatz zu dieser Vertriebsform Boulevard ist ganz simpel die Abo-Zeitung. Also Abonnementzeitungen verdienen ihr Geld anders. Abonnementzeitungen verdienen ihr Geld in aller Regel über einen Lastschrifteinzug. Da bezahlen sie monatlich einen bestimmten Betrag und bekommen dafür die Zeitung sozusagen in den Briefkasten geschmissen. Und das ist der Grund, warum Boulevardzeitungen so knallige Seite 1 Überschriften haben, Schlagzeilen, weil diese Schlagzeilen nämlich verkaufen. Eine Abo-Zeitung muss nicht verkaufen und jetzt sage ich mal was Böses. Die Kolleginnen und Kollegen bei den Abo-Zeitungen haben es nicht nötig, ihre Stories attraktiv zu machen und deswegen sind die Texte dort in aller Regel langatmiger, schwerer, schlechter zu verstehen und sie kommen weniger zum Punkt, wie das der Boulevard tut, weil er es muss, weil er sich sonst nicht verkauft. Wenn am Kiosk eine Zeitung hängt, dann sehen Sie ja in aller Regel die obere Hälfte der Seite 1, also die Mitte nennt sich der Bruch und oberhalb des Bruches sehen Sie zum Beispiel bei der Bild-Zeitung die Schlagzeile. Die Bild-Zeitungsschlagzeile ist niemals unterhalb vom Bruch, sie ist immer oben und das ist das, was der Käufer, die Käuferin am Kiosk sieht. Eine Abo-Zeitung muss, weil sie sich über Abonnements verkauft, kaum Werbung machen mit ihrer Schlagzeile, um sich sozusagen direkt über den Tresen zu verkaufen. Also es ist eine Vertriebsform und es ist gar keine große inhaltliche Unterscheidung. Wenn ich mich jetzt an die Uni erinnere, ans Institut für Publizistik in Berlin-Lankwitz, Freie Universität, das war eine witzige Sache. Alle hatten natürlich Zeitungen dabei, alle Studenten in den Seminaren, Proseminaren. Und wenn es dann mal langweilig wurde in irgendeinem theoretischen Fach, dann haben die Leute Zeitungen gelesen. So, und alle hatten ganz wichtig, tourisch, die FAZ, die Neue Zürcher Zeitung, die Süddeutsche Zeitung dabei, den Spiegel natürlich und viele andere solche Medien. Und mein Kollege Frank, damals, wir haben zusammen studiert, jetzt sind wir Co-Autoren von diesem Buch, wir hatten immer andere Medien dabei. Er hatte als Fußballfan den Kicker dabei, ich hatte die Bild-Zeitung dabei oder auch mal die BZ oder den Kurier. Und wenn es dann langweilig wurde, hat keiner gesagt, hey, pst, rück mal die FAZ rüber, sondern wir wurden gefragt, hey, gib mal die Bild-Zeitung, hey, gib mal den Kicker rüber. Das heißt, diese ganzen intellektualisierten Studenten haben, wenn sie ehrlich sind, waren sie richtig neugierig darauf, was Boulevardzeitungen machen. So, jetzt hat das natürlich zur Folge, dass Boulevardzeitungen sich über die Seite 1 verkaufen, dass es eine Mogelpackung gibt, das ist klar, das liegt quasi in der Natur der Sache. Und tatsächlich ist Boulevard oft unseriös, weil Redaktionen oft mehr verkaufen, als in der Zeitung drinsteht. Also die Headline verspricht mehr, als die Zeitung hält. Das sind Mogelpackungen, die sind aus ethischen Gesichtspunkten heraus natürlich zu verurteilen. Aber wenn wir das mal hinnehmen, dass wir durch diese Mogelpackungen tatsächlich eine unseriöse Tendenz beim Boulevard haben, dann möchte ich trotzdem mal die Frage aufwerfen, sind denn die Abo-Zeitungen, die sogenannten seriösen Medien, viel besser? In unserem Buch Sind die Medien noch zu retten? Gibt es dazu einen Haufen Beispiele. Lassen Sie mich da mal 1, 2, 3 Beispiele kurz erwähnen. Also erinnern Sie sich zum Beispiel an den Absturz der Germanwings-Maschine im März 2015. Da ist eine Germanwings in das Mont Blanc Massiv gekracht und das war an einem Dienstag, der Absturz war am 24. März 2015, das war ein Dienstag und jetzt erscheint die Zeit, also ein intellektuelles Flaggschiff der deutschen deutschsprachigen Publizistik, am Donnerstag. Wenn die Zeit am Donnerstag erscheint, muss sie am Mittwoch unterwegs sein. Das heißt, Redaktionsschluss ist bei denen so Dienstagnacht. Und entsprechend unfair war es von diesem Piloten ausgerechnet so unfreundlich gegenüber der Zeitredaktion, dieses Flugzeug ausgerechnet an einem Dienstag ins Mont Blanc massiv zu steuern, weil die dann natürlich gerudert sind, um dann eine aktuelle Donnerstagsausgabe zu machen. Das bedeutet dann auch, dass man eine ganze Menge geplante Geschichten umstellt, rauswirft, schiebt und so weiter. Jedenfalls hat die Zeit eine ganz spannende Geschichte gemacht. Der gute alte Datenträger Papier hat die Redaktion zu einem Schnellschuss verführt. Und zwar kannte man auch bei der Zeit nicht die Absturzursache, also diesen erweiterten Suizid des Co-Piloten. Das war damals noch nicht bekannt. Aber die Redakteure der Zeit haben um die Nachricht herum die Geschichte gestrickt. Bei der Germanwings Mutter Lufthansa räche sich jetzt der Vorstandskurs, die Politik des Vorstands. Also es waren Tarifauseinandersetzungen und mitten in diesen Tarifauseinandersetzungen kommt die Zeit mit einer Story und schreibt auf Seite 1, wenn eines sicher war, dann die Lufthansa. Das furchtbare Unglück der Germanwings rührt am Selbstverständnis des Konzerns und der Nation. Und die Geschichte selbst über den Absturz stand im Wirtschaftsteil. Am Tag nach dem Absturz, also am Mittwoch, lief bei Zeit Online die Geschichte Absturz stellt Lufthansa-Konzept in Frage. Und der Hintergrund dieser Behauptung ist der Konzernumbau durch Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Und schon im zweiten Absatz verknüpft der Zeitautor Matthias Breitinger das Thema Sicherheit mit dem ungeklärten Absturz. Also reine Spekulation. Die Zeit ist ein seriöses Medium. Sie hat natürlich auch einigen Gegenwind bekommen. Sie hat sich dann auch so einigermaßen halbherzig entschuldigt. Meine Güte, ja. Aber was ich einfach sagen will, es ist eine komplette Fehlinformation, wenn dann in der Story ein Glaube zerschellt, die Zeit schreibt, Sicherheit war das große Plus des Lufthansa-Konzerns, der Absturz stellt alles in Frage. Oder die stolze Airline, die von Passagieren aus der ganzen Welt geschätzt wurde, wegen ihrer urdeutschen Tugenden, Sicherheit und Zuverlässigkeit, steckt schon länger in der tiefsten Krise seit ihrer Privatisierung Anfang der 90er Jahre. Und dann schreiben sie über Herrn Spohr, den Chef, er setzte mehr auf billig und jetzt muss er der Weltöffentlichkeit 150 Tote erklären. So, kriegen Sie das scharf gestellt, was die Zeit hier macht? Wir haben zwei Sätze. Der erste lautet, er setzte mehr auf billig und der zweite lautet, und jetzt muss er der Weltöffentlichkeit 150 Tote erklären. Es wird zwar kein direkter Zusammenhang hergestellt, aber der Leser wird ihn herstellen beim Lesen. Das heißt, wir haben es mit einer Implikation zu tun. Die Zeit impliziert hier die Verantwortung von Spohr für diese 150 Toten aufgrund seiner Konzernpolitik. So, und das hat mit seriösem Journalismus nichts zu tun. Das ist nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen, die wir so im Buch haben. Es gibt auch noch ein anderes Ding, worüber wir sehr, sehr ausgiebig schreiben, und zwar über das Thema Weltbilder und Narrative. Also wir sagen, dass weite Teile der Medien bzw. Medienvertreter im Grunde narrativ gesteuert sind, also durch Narrative gesteuert sind. Ein Narrativ ist eine Art Leitmotiv, das sich wie ein roter Faden durch die Kommunikation zieht, also vor allem durch die öffentliche Kommunikation. Man hört ein Narrativ meistens raus, und so typische Narrative in der deutschen Publizistik sind so, gerade wenn es ums Mietrecht geht, Vermieter, Immobilien und so weiter, dann dringt immer irgendwie durch den Text, aus dem Subtext kommt raus, Mieter sind gut und Vermieter sind böse. Das ist so ein Klischee, das dem Denken zugrunde liegt, dass dieses Narrativ gerade über die Mieter und Vermieter hat sich sogar in die Gesetzgebung reingeschummelt. In der Corona-Krise beschließt der Deutsche Bundestag zum Beispiel, dass Vermieter den Mietern nicht mehr kündigen dürfen, wenn die ihre Miete nicht mehr bezahlen. Was ja infolge der Corona-Geschichte durchaus möglich ist, dass man in einen Engpass kommt. Und dieser gesetzliche Vorstoß ignoriert komplett, dass viele Vermieter einfach ganz normale, einfache Menschen sind, die auch diese Einnahmen brauchen. Ja, das Narrativ aber ignoriert das, denn ein Narrativ gibt ein Weltbild vor und nach diesem Narrativ sind Vermieter böse. Wenn jetzt irgendwas in der Realität dieses Narrativ stört, dann werden die Vertreter dieses Narrativs vier Dinge tun. Erstens werden sie den Einspruch leugnen, sie werden sagen, er stimmt nicht. Wenn das nicht mehr geht, werden sie zweitens den Vorwurf relativieren und sagen, ja, aber die anderen machen doch auch. Wenn das nicht mehr verfängt, dann werden sie es bagatellisieren. Dann werden sie sagen, drittens, okay, es ist ja nicht so schlimm, weil andere Sachen sind ja schlimmer und so. Und außerdem, stellt euch nicht so an und du bist ja eine Heulsuse. Und wenn das nicht mehr verfängt, kommt der vierte Schritt dieser ideologisch geprägten Menschen. Sie greifen den Überbringer der Nachricht persönlich an, ad hominem. Das geht bis hin zur sozialen Zerstörung, indem man ihm öffentlich alle möglichen unlauteren Motive unterstellt. So funktioniert in Deutschland in der öffentlichen Kommunikation der Umgang mit Narrativen. Ein ganz klassisches Narrativ, das auch verwandt ist mit der Vermietergeschichte, ist das Narrativ, Geld sei schlecht. Also wer reich ist, ist tendenziell böse, wer arm ist, ist tendenziell gut. Also das Narrativ ignoriert sozusagen auch den Zusammenhang von Armut, Gewalt und Kriminalität. Den gibt es ja, und es ignoriert auch den Zusammenhang von Wohlstand und Zivilisation und kultiviertem Verhalten. Während wir in der ganzen Welt beobachten, dass Armut, Gewalt und Kriminalität meistens zusammenspielen, wobei das eine die Ursache vom anderen ist und andersrum, klar, das sind multikausale Probleme, und wir zugleich auch in weiten Teilen beobachten, dass Wohlstand zu kultiviertem Verhalten führt, dass gebildete, reiche Menschen eben anders miteinander umgehen als irgendwelche Prügelknaben, geht man in diesem Narrativ hin und dreht das einfach um und sagt, die Reichen sind prinzipiell böse. Ja, ich meine, natürlich ist nicht jeder reiche Mensch gut. Es gibt auch böse Menschen unter Reichen, das ist mir auch klar. Und es gibt auch gute Menschen unter den Armen, ja. Aber so mal ganz prinzipiell den Zusammenhang umzudrehen und zu sagen, ein Mensch, der in Wohlstand lebt, ist prinzipiell erstmal ein schlechter Mensch und er muss von seinem Wohlstand abgeben. So, solche Narrative finden sich in allen möglichen Leitmedien. Also bei Boulevardzeitungen finde ich das zum Beispiel seltener. Und jetzt haben wir ein schönes Beispiel gefunden, da geht es über Gerrit von York, das war damals ein Blogger, heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule und er hat bei Spiegel Online, ist über ihn die Geschichte erschienen mit 500 Euro das große Glück. Da schreibt also Annalena Roth von Spiegel Online heroisierend über Gerrit von York, der Spitzenverdiener sein könnte, weil er so ein kluges Köpfchen ist, aber von 500 Euro im Monat lebt, weil er das so will. Also diesen Konsum- und Karriereverzicht stellt Spiegel Online als bewundernswert dar. Das ist eine richtige Lobhudelei, der Text. Also verlinkt ist er im Teasertext zu dieser Podcast-Folge. Gucken Sie sich das an. Das Weltbild, das Narrativ, das durchdringt, heißt, Reichtum und wirtschaftlicher Erfolg sind weniger erstrebenswert als Verzicht. Jetzt ist natürlich nichts gegen Askese zu sagen und solche Dinge, aber die Behauptung, dass Reichtum und wirtschaftlicher Erfolg irgendwas Negatives wäre, die bewirkt bei vielen Menschen möglicherweise auch, dass sie, naja, sagen wir mal, nichts aus sich machen, dass sie zu wenig aus sich machen. Und ich finde diesen Gerrit von York auch erstmal prinzipiell sympathisch. Also der entwickelt ja charmante Ideen und spannende Gedanken. Nur mich würde es wirklich freuen, wenn er mit seiner Intelligenz und Kraft dazu beitragen würde, dass wir die Aufgaben in unserer Gesellschaft lösen. Wir brauchen intelligente Menschen, die dann ihr Wissen in die Gesellschaft reintragen, damit wir die Probleme unserer Zeit lösen. Und damit meine ich nicht nur Corona, sondern vieles andere auch. Und ich behaupte noch was, sobald er das tut, sobald er wirksam seine Ressourcen einsetzt zugunsten der Gesellschaft, kommt Reichtum auf ihn zu. Das passiert automatisch. Das passiert vielleicht nicht als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, aber wenn er sich hinsetzt und überlegt, wie kann er qua seiner Wassersuppe kreativ wirklich etwas daraus machen, was er kann, was anderen was bringt, wenn er einmal wirklich versteht und umsetzt, dass Wirtschaft Altruismus bedeutet, weil wir in der Wirtschaft immer schauen, was wir anderen bringen können, sonst nehmen wir kein Geld ein. Wenn er das einmal tut und versteht, dann kommt er in die Liga eines Anselm Grün. Vielleicht kennen Sie den. Anselm Grün ist Mönch. Tolles Beispiel für einen Spitzenverdiener durch Buchverkäufe, der seine Einnahmen letztlich an seine Abtei abtritt. Aber ein guter Mensch. Ein reicher, guter Mensch. Oder nehmen wir den Brexit. Die Mehrheit der Briten hat für den Austritt aus der EU gestimmt. Das ist die Sachlage ohne Tendenz. Und trotzdem heißt es am 25. Juni 2016 auf WDR 5, das Referendum sei, ich zitiere, negativ ausgegangen. Ja, was heißt negativ? Es ist, die Leute haben für den Brexit gestimmt. Also die Frage, was ist jetzt positiv und negativ, ist ja eine Sache der Bewertung. Und ich meine hier nicht die sachliche Dimension der Wörter negativ und positiv. Also willst du den Brexit? Ja, heißt, es geht positiv aus. Weil ja, positiv, das meine ich nicht. Sondern hier geht es tatsächlich um eine Bewertung. Der WDR sagt, das Referendum sei negativ, also schlecht ausgegangen. Und der WDR bewertet hier, statt zunächst einfach sachlich zu informieren. Und er entlarvt sich damit als politischer Parteigänger. Und das ist nicht seriös. Das ist kein seriöser Journalismus. Also es gibt ganz viele verschiedene Beispiele. Gucken Sie mal in das Buch rein. Da sagt die FAZ, die FAZ über eine bestimmte Studie, sie würde anecken. Also ich weiß nicht, eine Studie eckt nicht an. Also da kommt halt Michael Haller, der Medienwissenschaftler, kommt halt daher und bringt eine Studie raus zum Thema Flüchtlingspolitik, die eben den Kollegen bei der FAZ nicht schmeckt. Und dann sagen die FAZ-Redakteure die Studie ecke an. Aber schauen Sie, wenn Sie klar denken, vor allem wissenschaftlich denken, eine Studie kann nicht anecken. Eine Studie ist in aller Regel eine wissenschaftliche Expertise, an deren Ende ein Ergebnis steht, welches irgendetwas einordnet oder eine Erkenntnis zutage bringt. Und solches journalistisches Verhalten ist für mich unseriös. Da sind mir die knalligen Schlagzeilen der Bild-Zeitung lieber. Und die sind harmlos dagegen. Denn die Demagogie zu behaupten, eine Studie ecke an, die kommt in der FAZ ganz beiläufig daher. Das mogelt sich so in unser Gehirn, genauso wie viele andere Narrative ganz beiläufig daherkommen. Reiche Menschen sind böse, Vermieter sind schlecht, Mieter sind gut. Und diese Narrative tun so, als seien sie ganz normales Denken. Sie sind aber kein normales Denken. Diese Narrative sind das Denken einer teilweise sehr, sehr radikalen Minderheit, die wirtschaftlichen Erfolg hat, aber eben sehr laut ist in der öffentlichen Kommunikation. Also ist mein Appell, schauen Sie sich mal das Vorurteil genauer an, Boulevard sei unseriös. Holen Sie sich mal Boulevardmedien, also die BZ und den Kurier in Berlin, die AZ in München, den Express in Köln, die Kronenzeitung in Österreich oder auch die Tageszeitung namens Österreich oder in der Schweiz den Blick. Natürlich sind das nicht alles Unschuldslämmer, das weiß ich auch. Und auch dort haben wir es mit Kampagnen zu tun. Aber lesen Sie mal aufmerksam, was sogenannte seriöse Medien so verbreiten. Gucken Sie mal nach Meinungsmache und spüren Sie mal auf, wenn Ihnen ein seriöses Medium eine abseitige Meinung als normal einimpfen will. Das passiert in meinen Augen extrem oft. Und es ist keineswegs harmlos, sondern das ist manipulativ. Zur Textqualität noch ein kleiner Abstecher, was wir gemacht haben mal an der Journalistenschule. Da hatte ich gerade auch irgendeinen Kurs gegeben zu dem Thema. Ich habe mir aus dem Internet eine Sternreportage geholt und ich habe mir aus dem Internet eine Reportage aus der Bild am Sonntag geholt. Beide in ASCII-Texten editiert, sodass nicht mehr zu erkennen war, aus welchem Medium was war. Und unsere Studentinnen und Studenten haben es nicht unterschieden. Das bedeutet, die Schreibe einer Bild am Sonntag und die Schreibe eines Stern oder wenn Sie die FAS, die Frankfurter Allgemeine am Sonntag anschauen oder andere Medien, dann unterscheiden die sich nicht so dermaßen grundlegend in der Sprache. Oft sind sie schlichtweg zu verwechseln. Und ich würde gerne Seriosität bei allen Medien sehen, natürlich auch beim Boulevard, auch bei seriösen Medien, bei den angeblich seriösen Medien. Und darum geht's auch in der Corona-Krise. Wir können da nicht unterscheiden zwischen Boulevardmedien einerseits und Abo-Medien andererseits. Die beste Berichterstattung, so wie ich das im Moment sehe, macht tatsächlich die Bild-Zeitung. Sehr, sehr gut zugelegt, qualitativ zugelegt hat auch der Spiegel, der ist auch sehr, sehr lesenswert. Aber trotzdem informieren uns halt viele Medien nicht ausgewogen, obwohl sie selbst den Anspruch an sich haben, ausgewogen zu berichten. Beispiel Tagesschau.de. US-Präsident Donald Trump hat ganz sicher zu spät auf die Corona-Epidemie reagiert. Und wenn er den Vorwurf als Fake News bezeichnet, ist das natürlich ein journalistisch relevantes Thema, ohne Frage. Aber in den Kontext gehört halt auch, dass auch die Bundesregierung lange geschlafen hat. China hat der WHO Ende Dezember 2019 die Pandemie gemeldet, die Epidemie gemeldet und die WHO hat dann Ende Januar dazu die Notlage ausgerufen und die Regierungen in Europa haben alle gepennt. Bitte lesen Sie das gerne nach in der Mittelländischen Zeitung aus der Schweiz. Darin kritisiert der Arzt Robert Vogt, ein Professor Dr. Med, das zögerliche Handeln der Schweizer Regierung, das aber eben auch auf die deutsche Regierung und sicherlich auch auf die Österreicher zutrifft. Und die Lage in Deutschland ist deswegen besonders interessant, weil eben seit 2013 ein Epidemieszenario vorlag in einer Bundestagsdrucksache, die ich Ihnen auch verlinke. Ein Szenario, das der Corona-Krise enorm ähnelt, samt der wissenschaftlichen Folgen. Es ist alles drin. Und wenn ich mir überlege, dass seit 2013 die Bundesregierung genau wusste, was kommt, und der Professor Dr. Robert Vogt sagt, die Corona-Krise hat sich oder die Epidemie mindestens 8-mal angekündigt. Sie sollten diesen Text wirklich lesen. Dann frage ich mich, wie kann ich als Tagesschau.de das verschweigen und nur auf Donald Trump rumhacken? Also bis gestern Abend, bis zum 14. April 2020, hat das in Deutschland nur der Fokus aufgegriffen, soweit ich das sehe. Dabei sind diese Vorwürfe wirklich nicht so leicht von der Hand zu weisen. Und der Journalismus, ein guter Journalismus, muss das thematisieren. Das tut er aber nicht oder er tut es nur zögerlich. Und das finde ich eben auch nicht seriös. Klar müssen wir auf Trump rumhacken, er hat zu spät reagiert, aber das ist eben nur die halbe Geschichte. Dann noch schnell was zum aktuellen Stern, Heft Nummer 16 vom 8. April. Da schreibt Lena Steg eine Geschichte über Homeoffice und sie schreibt im Vorspann, Homeoffice galt lange als Privileg, nun dürfen gerade fast alle zu Hause arbeiten. Das schreibt sie so. Sie war früher stellvertretende Chefredakteurin von Neon und sie schreibt fast alle. Ja klar, fast alle, die was Geisteswissenschaftliches studiert haben und an Computern sitzen wie die Autorin. Also aus ihrer Sicht fast alle. Aber zahlreiche Menschen, die mit Material zu tun haben, ignoriert dieses Narrativ. Ich habe keine Ahnung, wie eine Sprechstundenhilfe von zu Hause aus arbeiten soll oder ein Gabelstaplerfahrer oder jemand vom Supermarkt oder ein Paketbote oder ein Apotheker oder ein Busfahrer oder die Leute im Reisezentrum der Deutschen Bahn oder Bergleute oder die Leute an den Produktionsstraßen im Maschinenbau oder in der Autoindustrie, Bauarbeiter, Lkw-Fahrer. Aber hier haben wir eben ein Hauptproblem heutiger Medien. Die Kollegin ist leitende Redakteurin im Ressort Gesellschaft und beweist schon im Vorspann zu ihrem Text eine massive selektive Wahrnehmung, bei der sie einfach weite Teile der beruflichen Realität ausblendet. So, und ich behaupte mal, bei Boulevardmedien wie Bild und BZ ist das bei weitem nicht so schlimm. Die Arroganz gegenüber Menschen, die nicht studiert haben und die real arbeiten und die auch nichts Geisteswissenschaftliches studiert haben, sondern vielleicht Maschinenbau oder Medizin, diese Arroganz ist bei den Boulevardmedien viel weniger ausgeprägt als bei den sogenannten seriösen Leitmedien. Also, die Links finden Sie wie üblich im Teaser zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website thilobaum.de, thilo mit th-baum.de. Ich wünsche Ihnen viele Erkenntnisse, vor allem bei der Lektüre des Textes von Robert Vogt und bei der Lektüre der Bundestagsdrucksache über das Epidemieszenario mit einem Virus, der dem aktuellen Virus stark ähnelt. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum. Bis zum nächsten Mal.